Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ihr habt wie immer Hilfsmittel zur Verfügung in Form eines kleinen Handouts, auf dem ihr den Predigttext finden werdet. Es geht heute nicht um das Lukas-Evangelium. Ich steige sozusagen für heute aus der Predigtreihe aus. Und es geht um einen anderen Text, der ja mit dem Monatsersten, beziehungsweise dem ersten Sonntag im Monat zu tun hat und dem, was am ersten Sonntag im Monat der Axel immer aussucht. Also, dazu gleich mehr. Ich muss gestehen, dass ich mich hinsichtlich unseres ersten Besuches hier in der Stadtmission in Grünberg an so gut wie nichts erinnern kann. Ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat, geschweige denn worüber. Ich weiß nicht mehr, wem von euch ich getroffen habe, mit wem von euch ich mich unterhalten habe. Aber an eine Sache erinnere ich mich sehr gut. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr stutzig wurde, als im Rahmen der Ankündigungen, die dann immer von vorne hier irgendwann passieren, dass im Rahmen der Ankündigungen ein Lernvers vorgestellt wurde. Bei dem ich natürlich auch nicht mehr weiß, welcher das war, aber es, also jedenfalls ein Bibelvers zum Auswendiglernen. Bibelverse auswendig zu lernen ist ja eine leider selten geübte Praxis, aber dass nun hier eine ganze Gemeinde aufgefordert wurde, einen Bibelvers auswendig zu lernen und das offenbar regelmäßig, dafür gab es nur eine einzige plausible Erklärung. Hier musste irgendwo ein Navigator sein. Und siehe da, recht bald stellte sich heraus, dass es tatsächlich einen Navigator in der Gemeinde gab, der diese Praxis des Lernverses eingeführt hat, und das war niemand anderes als eben Axel Hollnagel. Und ich wusste das deswegen, weil wir beide geprägt worden sind von den Navigatoren, einem christlichen Missionswerk mit einem Schwerpunkt in der Studentenarbeit. Und ein Charakteristikum der Navigatoren besteht eben darin, dass sie bekannt dafür sind, systematisch Bibelverse auswendig zu lernen. Das ist den Navis von ihrem Gründer Dawson Trotman gleichsam in die Wiege gelegt worden, der über das Auswendiglernen von Bibelversen tatsächlich zum Glauben gekommen ist und von dem zum Thema Bibelverse auswendig lernen der legendäre und viel zitierte Satz überliefert ist: Die ersten 1000 Verse sind die schwierigsten. In meiner Generation ist das leider nicht mehr so stark praktiziert worden, aber ich habe dennoch den sogenannten Schrifteinprägekurs angefangen, der, ich glaube, 100 Verse enthält. Ich glaube, ich habe immerhin ca. 60 bis 70 geschafft, die ich heute noch kenne, von denen ich heute noch zehre. Mit diesem Schrifteinprägekurs ist man nicht nur zum mechanischen Auswendiglernen angeleitet worden, sondern damit sich der Inhalt des Verses, damit er verständlicher wird und sich besser einprägt, ist man ebenso angeleitet worden, sich den Kontext des jeweiligen Verses zu erschließen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eben Wortlaut und Sinn eines Verses natürlich sehr viel besser eben eingeprägt haben, Schrifteinprägekurs, ins Herz und in den Sinn eingeprägt haben, sodass man diese Verse mit sich herumtrug und sie jederzeit zur Erinnerung, zum Trost, zum Nachdenken abrufbar hatte und die bis heute eigentlich auch immer noch abrufen kann. Nun hat es sich eben gefügt, dass es heute am ersten Sonntag des Monats einen neuen Lernvers gibt, den Axel ausgesucht hat. Und ich hatte eh vor, außerhalb der Predigtreihe über Lukas eben über so ein ähnliches Thema zu predigen wie das, worum es in dem heutigen Lernvers Römer 7, Vers 20 geht. Der Vers, den hätte ich vielleicht fett drucken können. Römer 7, Vers 20 steht ungefähr in der Mitte auf der ersten Seite des Handouts: Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und als wir so darüber sprachen, Axel und ich, was wir so in diesem Sonntag im Gottesdienst machen wollten, da fiel mir die alte Navi-Gewohnheit wieder ein. Eben zum Auswendiglernen gehört die Beschäftigung mit dem Kontext des Verses. Und warum nicht das Auswendiglernen dadurch unterstützen, dass ich eben über den Kontext von Römer 7,20 predige? Das ist also heute eine vielleicht etwas überdimensionierte Variante des Schrifteinprägekurses. Aber ich hoffe und bete, dass die Predigt euch eben dazu verhilft, den Vers und dessen Sinn, der auf den ersten Blick ja vielleicht nicht sonderlich erbaulich ist, aber den trotzdem in euren Herzen zu tragen Und dazu soll das Ganze also dienen. Ich lese Ihnen Predigttext. Römer Brief, Kapitel 7, ab Vers 7 bis 25. Ihr findet das eben auf der ersten Seite eures Handouts. Das ist die Luther-Übersetzung, wie üblich bei mir, Luther 84. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Nun der Lernvers. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist insgesamt zugegebenermaßen kein ganz unkomplizierter Text, kein ganz unkomplizierter Abschnitt und ich werde nicht auf alles eingehen können, sondern nur einige Punkte herausheben und über die sprechen. Und die erste Frage, die sich zu diesem Text vielleicht sofort stellt und oft gestellt worden ist, ist die Frage, wer spricht da eigentlich? Es ist offensichtlich jemand, der ganz massiv mit seiner Sünde kämpft und mit ihr ringt. Aber Es taucht die erste Person Singular auf. Ich. Wer ist dieses Ich? Ist das Paulus, der von einer Zeit spricht, die vor seiner eigentlichen Bekehrung liegt und der auf seine nichtchristliche Zeit da sozusagen zurückblickt oder irgendeinem Nichtchristen das in den Mund legt in gewisser Weise? Dass diese beiden Varianten, dass Paulus also hier über seine Zeit als Nichtchrist spricht, das ist in der Tat die Position vieler neuerer Ausleger. Man findet das eigentlich quer durch die theologischen Fraktionen. Das findet man bei Evangelikalen, bei Liberalen, aber auch vor allem bei katholischen Auslegern. Die andere Position lautet, Paulus spricht nicht über seine eigene ferne Vergangenheit oder über irgendeine hypothetische Person, die noch kein Christ ist, sondern Paulus spricht über sich als Christ und er reflektiert hier über seine christliche Existenz, sein aktuelles Befinden sozusagen und seine dauerhafte Wahrnehmung seiner eigenen Person. Und diese Verse so auszulegen, dass Paulus über sich tatsächlich als Christ spricht, so seltsam das vielleicht auf den ersten Blick klingt, ist die einhellige Überzeugung des großen Kirchenvaters Augustin, aber auch der Reformatoren gewesen. Die Reformatoren haben diese Passage immer so gelesen. Paulus spricht über sich als Christ, über seine Gegenwart und nicht über eine ferne Vergangenheit. Das mag auf den ersten Blick seltsam klingen, da er doch offensichtlich so stark unter der Sünde leidet. Wie kann das sein als Christ? Damit werden wir uns natürlich gleich noch befassen. Hoppla, Entschuldigung. Damit werden wir uns natürlich gleich noch befassen. Aber zunächst, warum können wir das tatsächlich sagen, dass Paulus hier tatsächlich von sich und seiner Erfahrung als Christ spricht? Ich denke mit vielen anderen, dass Vers 22, der Schlüssel und sozusagen in gewisser Weise der Beweistext, der Beweisvers dafür ist, dass Paulus von sich als Christ spricht. Vers 22 sagt Paulus, ich habe Lust an Gottes Gesetz. Oder anders ausgedrückt, ich habe Freude an Gottes Gesetz. Ich möchte ihm folgen. Ich möchte mein Leben Gott zur Ehre gestalten. Und wer so etwas sagt, muss ein Christ sein. Es ist völlig unmöglich, sich vorzustellen, dass dies ein Nichtchrist sagen würde. Das kann nur jemand sagen, der Gottes Güte erfahren hat, der weiß, dass Gottes Gebote gut sind, der Gott liebt und der bereit ist, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Jemand, der das nicht sagen kann, dass er Lust an Gottes Gesetz hat, jemand, der nicht wirklich Freude an Gottes Geboten hat, der ist dann wohl auch kein Christ. Diese Lust, die Freude an Gottes Geboten, an Gottes Gesetz ist ein Kennzeichen des Christen. Aber das Gesetz Gottes hat mehrere Funktionen. Die eine Funktion besteht darin, uns zu sagen, was gut ist. Die eine Funktion des Gesetzes Gottes, und das ist vielleicht diejenige, die wir vorwiegend vor Augen haben, besteht darin, uns den Lebensweg zu weisen. Ohne Gottes Gebote wüssten wir tatsächlich nicht, was genau gut, was böse ist. Diese Erkenntnis ist uns mit dem Sündenfall abhandengekommen. Und das musste Gott uns neu erklären. Und dazu dient das Gesetz. Gottes Gebote dienen uns dabei nicht nur zur Orientierung, sondern sie sind als Aufforderung an uns gerichtet, die wir befolgen sollen. Die Bibel ist die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung, so heißt es in der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Das ist sozusagen die positive Seite des Gesetzes, von Gottes Gesetz. Und um diese positive Seite von Gottes Gesetz ist es Paulus in den vorhergehenden Abschnitten des Römerbriefes gegangen. Gottes Gesetz ist gut und es dient uns als Regel. Doch das ist nicht die einzige Seite und nicht die einzige Funktion von Gottes Gesetz. Es gibt noch eine weitere Funktion des Gesetzes und die skizziert Paulus gleich am Anfang unserer heutigen Passage. In Vers 7 heißt es ab etwa in der Mitte von Vers 7, Zitat, die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Die zweite Funktion des Gesetzes besteht darin, dass sie uns unsere Sünde vor Augen führt. Dass wir unsere Sünde und uns als Sünder erkennen. Das Gesetz Gottes zeigt uns, was wir tun sollen, aber was wir am Ende doch nicht tun. Das Gesetz hält uns damit sozusagen einen Spiegel vor Augen. Und es zeigt uns, wer wir sind. Nämlich Menschen, die Gottes Gebote eben nicht befolgen, und zwar auch als Christen nicht befolgen. Und zwar nicht nur in Kleinigkeiten. Das ist ja oft so eine Vorstellung, die man trifft. Nicht, ja, okay, also es funktioniert nicht alles, wir sind nicht vollkommen und so weiter und so fort. Aber das ist eine Verharmlosung des Ganzen, sondern wir befolgen im Großen und im Ganzen und seiner Intention nach das Gesetz Gottes nicht. Und wenn du das nicht glaubst und bestreitest oder denkst, ich übertreibe, Gottes Wort macht dies an sehr vielen Stellen deutlich. Und ich will kurz einige Stellen nennen und das an einigen Geboten veranschaulichen. Schon in den 10 Geboten, im Dekalog, sozusagen im Grundgesetz der Bibel, wenn man so möchte. Schon in den 10 Geboten steckt diese Doppelfunktion des Gesetzes. Die 10 Gebote dienen genauso als Regel wie als Spiegel, in dem wir unsere Sünden erkennen. Wie lautet das erste der 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Können wir das wirklich aufrichtigen Herzens sagen? Dass wir keine anderen Götter verehren? Geld, irgendwelche Ideologien, das Handy, mein Wohlbefinden? Auch die übrigen der 10 Gebote zeigen uns, was wir nicht machen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wer kann das von sich sagen, dass er das stets als Christ getan habe? Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Moment, denkst du, nein, das habe ich nicht getan. In jedem Fall nicht alles, vor allem nicht die Ehe gebrochen oder getötet. Jesus spricht in Matthäus 5,37, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon einen Ehebruch mit ihr begangen. Das ist eine sehr viel weiter gefasste Definition von Ehebruch. An anderer Stelle setzt Jesus die Beschimpfung des Bruders oder der Schwester mit Mord gleich. Matthäus 5,22, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das ganze Gesetz, sagt Jesus schließlich in Matthäus 22, hängt in 2 Geboten. Ich zitiere, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer von uns kann ernsthaft von sich behaupten, wir würden diese Gebote halten? Wer von uns kann ernsthaft von sich behaupten, er würde Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben, jederzeit? Wer von uns kann ernsthaft behaupten, er würde seinen Nächsten lieben wie sich selbst, jederzeit? Niemand kann das ernsthaft von sich behaupten. Und würde das von sich behaupten, wäre er ein Lügner. Gott weiß darum. Gott schaut tief in unsere Herzen hinein. Mehr als dieses EEG. Das EEG kann nur irgendwie so elektrische Strömungen messen. Aber Gott liest unsere Gedanken und er weiß, was in unseren Herzen vorgeht. Und er weiß, dass wir Sünder sind. Es steckt in etwas drin in uns und das ist genau das, was Paulus eben hier in diesem Passus auch bemerkt. Wir sind auch als Christen die Sünde, die in uns steckt, nicht los. Das ist eine totale Illusion. Wir tun und befolgen das Gesetz Gottes nicht, sondern wir folgen unseren Begierden, ja noch viel seltsamer. Wir finden oft das, was verboten ist, eigentlich ganz attraktiv. Vers 8 unserer Passage, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Wir finden das Verbotene auf einmal attraktiv. Es sind zwei Gesetze, die Paulus hier feststellt, ganz kurz. Zum einen eben das Gesetz Gottes, das gut ist, das uns aber auch vor Augen führt, das uns den Spiegel vorhält, wer wir sind und bleiben, nämlich Sünder. Und zum anderen steckt eben dieses Gesetz der Sünde in uns drin, das uns dazu bringt und antreibt, immer wieder Gottes Gebote zu brechen und das Verbotene zu tun. Diese Funktion des Gesetzes als Spiegel, der uns zeigt, dass wir Sünder sind, die vergessen wir oft. Oder wir ignorieren sie. Oder sie ist uns vielleicht noch nicht mal wirklich klar. Es gibt da ganz viele verschiedene Varianten, auf diesen Spiegel zu reagieren. Es gibt aber, denke ich, einige Hauptvarianten, eben auf diesen Spiegel, den Gott uns vorhält, zu reagieren. Und ich bin sicher, dass wir alle, mich eingeschlossen, entweder eine dieser Hauptreaktionen, über die ich gleich kurz sprechen will, praktizieren, oder dass unsere Reaktion auf diesen Spiegel so eine Art Mischung, so eine Kombination aus verschiedenen Reaktionen darstellt. Die erste Reaktion auf den Spiegel besteht darin, gar nicht erst hineinzuschauen. Es gibt diejenigen, die bekommen den Spiegel vorgehalten und die sagen dann entweder, also boah, ist mir egal. Oder die den Spiegel gleich gänzlich ignorieren. Die sagen, das ist mir völlig egal, was Gott mir da zeigt. Es ist mir auch zu anstrengend, dauernd Gottes Gebote halten zu sollen. Das kann auch irgendwie alles gar nicht so ernst gemeint sein. Das ist mir wirklich Schnurz. Und ganz ehrlich, was geht Gott das überhaupt an, wie ich lebe? Das ist die Gruppe der Ignoranten. Und wenn du zu denen gehören solltest, dann lass dir gesagt sein, es geht Gott eine ganze Menge an, wie du lebst und was du tust und was du sagst. Und was du denkst. Er ist der Schöpfer und Herr der Welt. Er ist derjenige, der dich gemacht hat. Er ist derjenige, vor dem du dich für dein Leben auch irgendwann einmal wirst verantworten müssen. Und wenn du einmal vor ihm stehst, dann, also, es ist eine verdammt schlechte Idee, dann zu sagen, Gott, deine Gebote und was du von meinem Leben wolltest, das war mir so ziemlich egal. Das wird nicht funktionieren. Ignoranz ist also die erste Reaktion, die nicht funktioniert. Leugnen ist die zweite Reaktion. Die zweite Reaktion auf den Spiegel, den Gott uns vorhält, lautet Leugnen. Und zwar leugnen, ein Sünder zu sein. Nein, so schlimm bin ich nicht oder meist noch mehr. Nicht nur bin ich nicht so schlimm, sondern ich bin eigentlich sogar ganz in Ordnung. Und sich selbst eigentlich für in Ordnung zu halten, das klingt im ersten Moment relativ harmlos. Ich tue niemandem was zuleide, mir tut auch keiner was zuleide. Das klingt harmlos, aber es ist im Grunde furchtbar selbstgerecht. Und es führt dann meist auch zu selbstgerechtem Verhalten. Ich bin in Ordnung. Aber der da oder die da, also meine Güte, die sind schon auch irgendwie komisch, die verhalten sich oft wirklich seltsam, schon gar nicht verhalten die sich so, wie ich das für richtig halte. Und das sollten sie aber mal bitte schön, ja und wenn nicht, wenn sie dieses und jenes nicht machen, dann will ich auch nichts mit ihnen zu tun haben. Überhaupt sind die irgendwie blöde, die sind auch vielleicht gar keine richtigen Christen. Selbstgerechtigkeit, sich selbst für gerecht und vor allem sich selbst vor Gott für gerecht zu halten, das ist ebenso eine komplette Illusion. Niemand ist vor Gott gerecht. Und Selbstgerechtigkeit hat auch etwas furchtbar Zerstörerisches. Man zerstört schon sein eigenes Wesen. Wer sich selbst zum Maß aller Dinge macht, ist auch dann aber komplett unfähig, jemand anderen zu lieben. Und so werden Beziehungen, statt dass sie durch die Liebe zum Nächsten aufgebaut und vertieft werden, durch Selbstgerechtigkeit zerstört. Leugnen, dass man ein Sünder ist, führt letztlich meist zu Selbstgerechtigkeit und geh- oder sogar zerstörten Beziehungen. Und wenn du zu diesen Leugnern und Selbstgerechten gehörst, dann musst du in den Spiegel schauen und erkennen, dass du ein Sünder bist. Sonst machst du dich zum Lügner vor Gott. Eine dritte Reaktion auf den Spiegel, den Gott uns vor Augen hält, ist die Verzweiflung. Oder, um noch ein Adjektiv davor zu setzen, die ehrliche Verzweiflung. Die ehrlich Verzweifelten sind diejenigen Christen, die in den Spiegel schauen und darin ihr wahres Gesicht erkennen und sehen, dass sie auch als Christen tiefe Sünder sind und daran drohen, kaputt zu gehen. Die das alles kennen, die sagen, erzähl mir nichts Neues, ich weiß, wer ich bin. Die merken, dass dieses Gesetz der Sünde in ihnen steckt, das immer wieder dazu führt, dass sie lieblos und unfreundlich reagieren, dass sie eine Sünde, der sie längst und immer wieder abgeschworen haben, doch wieder begehen. Die als Christen nicht ganz zu Unrecht denken, sie müssten doch vollkommen gut sein, die aber schmerzlich und immer wieder spüren und merken und sehen, dass sie das nicht sind. Und die Schmerzen, die das verursacht, auch empfinden und darunter leiden. Vielleicht so weit leiden, dass ihr geistliches Leben dadurch völlig gelähmt ist. Vielleicht so weit, dass sie unter Depressionen leiden. Solltest du zu denen gehören, dann lass dir gesagt sein, dass der ehrliche Blick in den Spiegel aller Ehren wert und durchaus richtig ist, dass Gott dich aber nicht in deiner Verzweiflung hängen lassen will. Denn Gott hat dir, dem ehrlich Verzweifelten, einen Ausweg geschenkt. Und dieser Ausweg aus der Verzweiflung ist genau derselbe Ausweg wie der Ausweg aus der Selbstgerechtigkeit, wie der Ausweg aus der Leugnung und der Ausweg aus der Ignoranz. Der Ausweg aus all diesen Irrwegen, das sind alles vier Irrwege, ist der Gang zum Kreuz, ist der Gang zum Evangelium, ist der Gang hin zu dem Gott der Gnade. Gott hält uns das Gesetz als Spiegel vor Augen, aber weder damit wir es ignorieren, noch damit wir daran verzweifeln, sondern damit wir zu Christus gehen und damit wir vor ihn treten und vor ihm das bekennen, was wir sind, dass wir Sünder sind. Es ist das, was Paulus am Ende unserer Passage in Vers 24 ruft, ja geradezu herausschreit. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Paulus hat in den Spiegel geschaut. Er hat sich selbst erkannt als der, wer er ist. Ein Mensch, ein elender Mensch. In einem todverfallenen Leibe. Die Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Und dass wir in einem todverfallenen Leibe sind, dass wir alle einmal sterben werden, das zeigt eben genau das, dass wir alle eben Sünder sind. Sonst würden wir nicht sterben. Aber was ist die Lösung? Eben nicht Ignoranz, nicht Wegsehen, auch nicht Verzweiflung. Paulus in Vers 25, Dank sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und mit diesem Ausruf weist Paulus uns auf die Lösung hin, auf Jesus, den Christus, der die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt. Und das eben nicht nur einmal, das nicht nur bei unserer Bekehrung, das nicht nur am Anfang unseres Christseins, sondern tagtäglich nimmt Jesus die Strafe für unsere Sünde auf sich. Das Evangelium ist nicht nur etwas für den Anfang unseres Christenlebens, sondern es trägt uns durch unser christliches Leben hindurch. Und insofern soll uns eben Gottes Gesetz nicht in die Leugnung oder die Verzweiflung treiben, sondern es soll uns hin zum Kreuz, hin zu Christus treiben. An anderer Stelle im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 24, schreibt Paulus: Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin. Der Zuchtmeister treibt einen an, der Zuchtmeister peitscht jemanden. Und das Gesetz treibt uns, es peitscht uns zu Christus hin. Weil wir sehen, dass wir das Gesetz nicht halten können und Vergebung benötigen. Wenn du leugnest, ein Sünder zu sein, oder wenn dir Gottes Gesetz egal ist, so möchte ich dir zurufen: Kehr um. Kehr um und ignoriere deine Sünde und deine Selbstgerechtigkeit nicht länger, sondern bekenne sie Jesus und erfahre Vergebung. Und wenn du zu den ehrlich Verzweifelten gehörst, dann verzweifle nicht. Gott schaut uns tief ins Herz. Gott kennt uns. Er kennt dich und mich. Er weiß, wer wir sind. Aber Jesus, sein Sohn, ist für dich und für uns alle gestorben. Und er trägt alle, wirklich alle unsere Schuld. Wir sind auch als Christen stets beides gleichzeitig, wie es Luther in einer seiner berühmten Formeln einmal so schön ausgedrückt hat. Auf Lateinisch: simul justus et peccator. Wir sind als Christen gleichzeitig, simul, simultan, gleichzeitig Gerechtfertigte und Sünder. Und wir werden das auch unser Leben lang bleiben. Wir denken oft, wir müssten gut oder wenigstens besser werden als Christen. Und natürlich sind wir aufgerufen, besser zu werden und den Kampf gegen die Sünde zu kämpfen. Aber die Fortschritte, die wir machen, die sind meist nicht sonderlich groß. Das Evangelium besteht deswegen im Kern auch nicht darin, dass Gott uns zu besseren Menschen macht und wir als Christen auf einmal vollkommen gut und gerecht wären. Sondern das Evangelium besteht also nicht darin, dass Gott uns gut und gerecht macht, sondern das Evangelium besteht darin, dass Gott uns gerecht spricht, dass er uns als Gerechte deklariert, ohne dass wir es wirklich sind. Wenn das nicht so wäre, dann wäre die christliche Botschaft eine Gesetzesreligion. Und sie wird von vielen zur Gesetzesreligion gemacht. Selbstgerechtigkeit, genauso wie Verzweiflung vor Gottes Gesetz, führt zu Gesetzlichkeit und macht das Christentum zur Gesetzesreligion. Aber das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe, und zwar der immerwährenden Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Es ist, ich würde sagen, vielleicht die große Herausforderung für den Christen und für ein christliches Leben, eben diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen und zusammenzuhalten, und zwar gleichzeitig zusammenzuhalten. Dass wir auch als Christen fortwährend und gleichzeitig Sünder und Gerechtfertigte sind. Wir müssen beides sehen und beides betrachten. Wenn wir uns nur als Sünder sehen, dann gehen wir tatsächlich irgendwann kaputt. Wir vergessen die Gnade und wir sehen auch nicht, wer Gott tatsächlich ist. Wenn wir uns aber nur als Gerechtfertigte sehen, dann machen wir uns und andere genauso kaputt, weil wir nicht erkennen, wer wir wirklich sind und letztlich das Evangelium ebenso wenig verstanden haben. Wir müssen beides zusammenhalten. Wir müssen erkennen, wer wir sind, nämlich Sünder. Und wir müssen erkennen, wer Gott ist, nämlich unendlich gnädig und barmherzig. Geistliches Wachstum besteht dementsprechend auch genau darin, eben beides zu sehen. Viele Christen denken ja, je älter sie werden, desto besser müssten sie werden und stellen mit Schrecken fest, dass sie, je älter sie werden, sich vielleicht umso mehr ihrer Sünde bewusst werden. Aber geistliches Wachstum besteht genau durchaus darin, in dem Jahr, in der Jahr für Jahr wachsenden Sündenerkenntnis. In der Jahr für Jahr wachsenden Erkenntnis, wer ich wirklich bin und der steigenden Ahnung, dass sich darin bis zu meinem Lebensende vielleicht auch nicht so viel ändern wird. Wachsende Sündenerkenntnis ist Teil des geistlichen Wachstums. Und diese wachsende Sündenerkenntnis wird und muss zu einer größeren Dankbarkeit für das Evangelium führen. Für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er uns unsere Schuld vergibt. Das Bekenntnis von Schuld, das Bekenntnis des Sünderseins und der Zuspruch der Vergebung der Sünden hat immer zu einer geistlich gesunden Gemeinde gehört. Wenn ich mich selbst nicht als Sünder sehe, dann ist das Sündenbekenntnis im Gottesdienst natürlich ein totes Ritual. Aber wenn ich mich nicht als Sünder sehe und das Sündenbekenntnis für ein totes Ritual halte, dann habe ich im Grunde auch das Evangelium nicht verstanden. Und ich halte es wirklich für geistlich nicht so gänzlich gesund, dass wir eben hier im Gottesdienst nie gemeinsam unsere Schuld, nie gemeinsam unser Sündersein bekennen. Und daher auch nie gemeinsam den Zuspruch des Evangeliums erfahren. Das Bekenntnis dessen, dass wir alle Sünder sind, und zwar sind, aktuell und bleiben, und nicht nur einfach nur irgendwann mal waren, nicht, das ist die falsche Auslegung von Römer 7. Dieses Bekenntnis erinnert uns daran, wer wir sind, aber es ist auch ungeheuer befreiend, es hält uns demütig, es bewahrt uns vor Selbstgerechtigkeit und es bewahrt uns davor, uns vor dem anderen zu überheben. Wer weiß und bekennt, dass er selbst ein Sünder ist, den Gott durch das teure Blut seines Sohnes erkauft hat, der vergibt auch seinem Nächsten und nimmt ihn an. Und er weist ihm seine Liebe, weil Gott diesem Nächsten, der Bruder, dem Bruder, der Schwester, dass Gott ihm ebenfalls vergibt und ihn ebenfalls genauso teuer durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Vor allem ist dies aber auch die Basis unserer Gottesbeziehung, die Selbsterkenntnis über uns selbst, dass wir alle Sünder sind, führt uns erst zur wahrhaften Erkenntnis von Gottes unfassbar großer und nicht enden wollender Gnade. Erst das führt uns zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und ich bete und bitte Gott darum, dass er uns beides immer mehr vor Augen führen möge, nämlich dass wir Sünder sind und er gnädig ist, sodass wir mit Paulus ausrufen können: Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.